Wir sind mitten in einer Serie und die heißt, wisst ihr noch, wie unsere Serie heißt? Kingdom Culture. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben gesagt, hey, komm, lass uns doch einfach über die Kultur im Reich Gottes, also die Kultur Gottes ist das, die Kultur Jesu. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollte eigentlich seine Kultur, seine Denkweise, sein Verhalten, seine Mentalität, kann man auch sagen, sollte auch unsere Mentalität werden. Und wir als Life Church wollen das auch widerspiegeln, dass ein Stück von dem Wesen Gottes, von seiner Art und Weise, auch hier in uns als Church, und die Church besteht ja nicht aus dem Gebäude, sondern aus Menschen, also auch in uns als Menschen, wir wollen Jesus ähnlicher werden und ihn widerspiegeln. Weißt du, eigentlich, es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn Menschen, die uns begegnen, wenn sie sagen, wow, irgendwie ist was Besonderes an dir. Hey, man spürt, dass du ja irgendwie an Gott glaubst. Dass ich, also wenn das jemand über mich sagen würde, manchmal hört man es nicht. Ah, das ist doch schön, oder? Das soll unser Ziel sein, dass wir Jesus ein Stück widerspiegeln und abbilden. Und das ist der Gedanke auch an dieser Serie Kingdom Culture. Und wir haben die verschiedenen Themen haben wir so verteilt, und ohne uns groß dabei was zu denken. Man könnte jetzt meinen, heute ist das Thema, gib dein Bestes. Und gerade eben habe ich noch über Geld geredet, jetzt in Deutschland. Also das Beste, was wir haben, ist unser Geld. Entschuldigung, so war das gar nicht gemeint. Und ich weiß auch, gib dein Bestes. Manchmal, gerade vielleicht auch für Christen, ist das vielleicht so ein Reizthema. Da braucht ihr jetzt nicht Amen sagen, ich weiß es, weil manche Leute, die reagieren allergisch, wenn man sagt, ey, wir sind eine Church, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen exzellent sein. Uns ist es nicht egal, wie machen wir Dinge, sondern wir wollen das Beste geben. Und das ist der Titel unserer Predigt heute. Und ich weiß, ein paar Leute sitzen vielleicht da und du denkst, die stellen sich die Nackenhaare auf. Und, aber weißt du was, ich werde versuchen, die ganze Predigt nicht über das Beste zu reden. Mal schauen, ob es mir gelingt. Aber am Ende kommen wir da nochmal drauf. Auf jeden Fall als Church ist es unser Herzensanliegen. Was wir tun, wollen wir gut tun, wollen wir sehr gut tun. Wir wollen das Beste geben, was wir haben. Und ich musste da so an unsere Lounge denken. Wisst ihr, ich behaupte einfach mal, wir haben den besten Kaffee, den du in der Kirche in Karlsruhe trinken kannst. Ey, wisst ihr, eine unserer Kaffee Baristas, ja, wir haben jetzt Baristas. Früher war das ein Serviceteam, die haben auf den Knopf gedrückt. Heute sind es Baristas, die frisch gemahlen den, was für einen Kaffee haben wir? Was für eine Bohne ist das? Kann mir jemand helfen? Lavazza, ne? Und also, helfen wir mal. Service-Team, wo seid ihr? Irgendjemand muss mir sagen, was für eine Bohne. Also, es ist die beste Bohne, die es gibt. Und wisst ihr, schon wenn man das Paket an Bohnen hat, obwohl das Vakuum verschweißt ist, riecht das. Boah. Und wenn man es dann aufmacht, dann kommt das volle Aroma. Und weißt du, auf den guten Kaffeebohnenpackungen, da steht auch drauf, ja, gib mal her, Segafredo. See. Da steht sogar drauf, wann es produziert und abgepackt wurde. Und wir haben dieses frisch abgepackte Zeug, nicht die Lagerware, sondern das, was frisch, jetzt, ich bin natürlich blöd, ich weiß nicht, wann es, es ist haltbar bis 2020, aber wenn man sich auskennt, weiß man, wann es abgepackt wurde. Vor kurzem. Hier, du kannst es zurückhaben, ich brauch's nicht. Also, was will ich? Und tatsächlich, und eine unserer Barista, damit sie guten Kaffee hier macht, unter der Woche arbeitet sie bei Starbucks. Ist das nicht cool? Wow, Profi-Barista. Und sie ist echt großartig. Kira, ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Es ist ihr wahrscheinlich nicht recht, wenn ich sie so feiere. Aber egal. Ich finde es großartig. Die macht so einen guten Kaffee. Und ich habe das auch mal, am Anfang haben wir uns ausbilden lassen, dass wir wissen, wie das funktioniert. Aber das ist wirklich schwer. Und das ist ein Beispiel, wo Menschen ihr Bestes geben und sagen, wow, wir wollen, dass hier richtig guter Kaffee da ist. Und wenn du jetzt keinen Hunger, keinen Durst auf guten Kaffee hast, dann bist du kein Kaffeetrinker. Also, hey, weißt du, wir wollen als Church, was wir tun, wollen wir doch das Beste rausholen. und wir geben uns Mühe. Und wenn du damit ein Problem hast, hey, ich möchte dich einladen, für euch deine eigene Position ein bisschen neu zu überdenken. Okay? Lass uns neu überdenken, warum wir vielleicht auch nicht das Beste geben wollen. Warum vielleicht denkst du, hey, das reicht doch einfach irgendwie, mal auf den Knopf zu drücken, da kommt ein Instant-Kaffee raus. Ich glaube, dass wir damit falsch liegen. Weißt du, Gott hat uns geschaffen. Er hat sich gesagt, okay, lasst uns Menschen machen, ein Ebenbild, also uns ähnlich. Wir haben in uns, ich weiß ja nicht, wie Gott aussieht, aber da ist was. Wir haben eine Ähnlichkeit mit dem Wesen Gottes. Und er hat sich ein Gegenüber geschaffen. Er hat gesagt, okay, wir Menschen mit einem eigenen Willen, verrückt, durchgeknallt, manchmal auch vielleicht ungehorsam und das ganze, unser ganzes Wesen, die Fähigkeit, einander zu lieben und treu zu sein und so weiter. Alles hat er hineingeschaffen und er hat es angeschaut und er hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Das ist, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat gesagt, es ist sehr gut. Er hat sein Bestes investiert in diese Schöpfung hinein, in dich hinein. Und er hat dich geschaffen und hat gesagt, hey, weißt du was? Sehr gut. Wir Menschen kommen immer, ja, aber es gibt ja unsere Fehler und unsere aber weißt du, Gott sieht es so nicht. Er sieht sogar über unsere Fehler hinweg. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann sieht er sogar über unsere Sünde hinweg. Und er sagt, er sieht uns in der Perfektion, in der Vergebung, in, so wie er uns geschaffen hat, so wie sein Plan war, so schaut er dich an. Also Gott gibt das Beste, hat das Beste gemacht, geschaffen, in dich hineingelegt und alles, was er macht, ist das Beste. Gott, er ist auf dem Weg zu uns Menschen und die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte, wie Gott Beziehungen zu uns Menschen sucht. Und er hat es probiert mit Noah, mit Abraham, mit Josef, mit dem Volk Israel, was dann irgendwie war es in Ägypten und dann wieder zurück und hin und her. Und hat sich Persönlichkeiten ausgesucht, mit denen er unterwegs sein konnte, mit denen er Beziehung pflegen konnte. Und deswegen mein erster Punkt ist, Gott sucht Beziehung zu uns Menschen und auch zu dir. Gott ist auf dem Weg und er sehnt sich danach, Beziehung zu dir zu haben. Und dann fängt er an und er hat gesagt, okay, jetzt er war mit Mose unterwegs und dann hat er gesagt, okay, ich will einen Ort schaffen, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Beziehung, wo die Menschen sehen, dass es mich gibt, wo ich Menschen begegnen möchte, wo meine Herrlichkeit sichtbar werden soll. Und so spricht Gott in 2. Mose 31, ich habe heute einige Bibelstellen und die werden euch nicht gezeigt. Ihr dürft die in euer Notizbuch oder euer Handy reinschreiben und ihr könnt die ganzen Connect Groups der nächsten Wochen, könnt ihr diese Bibelstellen lesen. Aber weil es so viel ist, werde ich versuchen, es ganz schnell mitzunehmen. Auf jeden Fall, Gott baut einen Ort der Begegnung und gibt Moses den Plan dafür. Und ich finde es genial, wie Gott das macht. Er sagt, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes. Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer. Kunstreich Steine zu schneiden, einzusetzen, kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab und den Sohn Ahisamachs. Also das ist alles nicht wichtig, die Namen vergesst ihr auch vom Stamm Dan. Und ich habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Gnadenthron, übrigens unser erster Albumtitel, und darauf alle Geräte der Hütte, den Tisch, die Leuchter, alles, was dazu gehört, die Kleider der Priester, das Öl, das ganze Heiligtum, das ich gerne schaffen möchte, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo ich wohnen werde, mitten unter meinem Volk. Das war der Plan Gottes. Und ich finde es genial, also vergisst mal die Namen, aber habt ihr gehört? Ich habe ihn meinen Geist gegeben mit aller Weisheit, für, also das ist mit Hightech Know-how von dieser Zeit, was es gab, Steine zu schneiden, Gold zu schmieden, verschiedene Edelmetalle zu formen, Schnitzereien, künstlerische Begabung, die Gott in diese Menschen hineingesetzt hat. Warum? Gott sucht Beziehung zu uns Menschen. Gott will einen Ort schaffen der Begegnung, und das, was Gott macht, macht er perfekt. Und er legt Wert darauf. Er schafft hier die Voraussetzung in Menschen, dass sie einen richtig wunderschönen Ort schaffen können. Bei Gott, seine Qualität ist immer die 1A-Qualität. Wenn Gott dir etwas gibt, er gibt dir nichts Schlechtes, oder er ist nicht geizig, er hält sich nicht zurück, er lässt dich nicht irgendwie da schmoren, sondern Gott, er liebt es, uns zu beschenken, und sein, was, wenn er etwas gibt, er gibt das Perfekte für deine Situation, für deine Umstände, für deine Möglichkeiten. Er liebt es, dich zu beschenken. Wir glauben an einen großartigen Gott, der das, was er macht, macht er großartig. Es ist schon Wahnsinn. Warum ist das so interessant? Also, wir haben jetzt den ganzen Kontext weg. Das ist ein Volk von Sklaven. Die haben jahrelang nur Steine geklopft, sind gestorben, haben Staub gefressen. Und plötzlich, diese Menschen, die hatten gar nicht die Fähigkeit, aber Gott gibt ihnen die Fähigkeit, die Begabung, Exzellenz, ein Kunstwerk, ein Schmuckstück zu schaffen. Es ist ihm nicht egal, was sein Zuhause ist, sondern er schafft sich ein Zuhause, was Gutes, was sehr Gutes, was Exzellenz ausstrahlt. Okay, seid ihr noch bei mir? Ich fand es total spannend, und wenn ihr das lest, den ganzen Kontext, das ist wirklich ein Schmuckstück, einfach zu schauen, wie macht Gott Dinge? Wie schafft er auch durch Menschen hindurch? Und dann geht es weiter. Diese Stiftshütte wird gebaut, und es ist ein Juwel. Gott ist da drin. Er kommt mit seiner Feuersäule, mit seiner Wolkensäule. Er begegnet Mose. Er spricht Angesicht zu Angesicht. Also ein Riesenbild, was wir jetzt heute gar nicht komplett zerlegen können. Aber die Geschichte geht weiter. Gott ist immer noch auf der Suche nach Beziehung zu Menschen. Und dann passiert es, Jahre später, da kommt David. Das ist in 1. Chronik 17. Und es ist interessant, David, die Bibel sagt, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist ein Mann, der schon als kleiner Junge gelernt hat, Gott zu vertrauen, ein Leben mit Gott zu leben, für ihn da zu sein, ihn anzubeten. Er war ein Worshipper, und sein Herz war so besonders, dass Gott so ein hohes Lob über ihn ausspricht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war nicht perfekt, viel missgebaut, aber sein Herz war richtig. Da war was, was Gott gefallen hat, was Gottes Herz widerspiegelt hat. Und jetzt dieser David, er schaut, und er hat eine lange Geschichte vom Hirtenjungen bis hin zum König, und auch mit dem Volk, das ja als Sklaven nach in ihr verheißenes Land gekommen ist und nichts hatte und plötzlich langsam sich eine Existenz, ein Leben, ein Staat aufgebaut hat. Und am Höhepunkt oder an dem Punkt, wo das Volk auch zur Ruhe gekommen ist und sie hatten alles, erkennt David etwas, was niemand erkannt hat. Nachdem David in seinen Palast gezogen war, sagte er zum Propheten Nathan: Während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade des Herrn immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Nathan ermutigte dem König: Was immer du vorhast, tu es, Gott wird dir beistehen. Auch in der folgenden Nacht sprach Gott zu Nathan: Geh zu meinem Diener, sag ihm, so spricht der Herr: Du sollst noch kein Haus für mich bauen. Bis heute habe ich nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich Israel in dieses Land geführt habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Das ist Gottes Antwort. Aber es, die, also wenn man weiterliest, sagt Gott, du sollst es noch nicht, aber dein Sohn wird es bauen. Da kommen wir gleich dazu. Beziehungsweise ich lese schnell, das ist gar nicht so weit weg, und zwar Vers 11. Ich, der Herr, sag dir, nicht du, David, sondern ich, nicht du, David, sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen. Ich werde sein Königtum Bestand geben für alle Zeit. Wow, was für eine Antwort. Und mich hat schon beeindruckt, ich meine, wir haben gerade eben gehört, wie Gott, und wenn man die Stiftshütte und dieses, ja, das alles, was dazugehört, wenn man das nachliest, Edelsteine und alles an seinem Platz, verschiedene Fälle und kunstfertig gemacht. Und jetzt kommt David und er sagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht mehr angemessen. Hey Leute, Volk Israel, jetzt ist es Zeit für ein Update. Und ich habe mir so meine Überschrift aufgeschrieben, Gott erlaubt David, ein Update zu machen. Ein Ort der Begegnung 2.0. Und das ganze Volk, die waren froh, ihr, dass es ihnen gut geht, dass sie das Beste für sich hatten. Aber was David erkannt hatte, ist, Gott hat mehr verdient. Gott hat es verdient, dass wir auch aus unseren jetzigen Möglichkeiten das Beste geben. Und das Volk war nicht mehr das vertriebene Volk, die Sklaven, Ex-Sklaven in der Wüste, sondern jetzt war das Volk ein Volk, was sich etabliert hatte, was ganz andere Möglichkeiten hatte, eine ganz andere Geschichte. Und David, sein Wunsch war einfach, hey, lass uns doch hier ein angemessenes, lass uns das Beste rausholen für den Ort der Begegnung, den Gott hier geschaffen hat. Er schafft ja nicht den Ort ab. Er sagt auch nicht, dass es schlecht ist, sondern er sagt, hey, das kann nicht sein, dass das alles ist, was wir auf die Reihe bringen. Und Gott, er der den Bauplan gegeben hat, er, der sogar die Kunstfertigkeit gegeben hat. Also ganz ehrlich, wenn ich was mache und dann kommt jemand und sagt, weißt du was, das geht noch besser. Ist es euch schon mal passiert? Also ich bin total stolz, egal was ich mache. Ich sage das jedes Mal, wenn ich predige. Wenn ich irgendeinen kleinen Pups mache, ich feiere das, ich freue mich darüber. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, dass jemand anderes kommt und sagt, naja, ist ganz okay, ich kann es besser. Nee, sondern was will man? Man will, dass jemand mitfreut. Ich habe mir so überlegt, wie ist es wohl Gott gegangen, als dann David kommt und sagt, ey, dieses alte Zelt ist irgendwie, das kann nicht alles sein. Aber Gott liebt an David, dass er ein Herz hat, Gott zu ehren. Dass er versucht, sein Bestes zu geben. Und er erkennt hier, das ist nicht mehr gemäß unseren Möglichkeiten. Und weißt du, Gott, bei ihm, er macht, was er schafft, ist perfekt. Aber Gott fordert nicht von uns als Menschen Perfektion, sondern er fordert, dass wir unser Bestes geben. Verstehst du das? Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir Perfektion für Gott geben müssen, dann hätten wir nie eine Chance. Dann würden wir immer scheitern. Und dann würden wir alle, auch als ganze Church und auch persönlich, wir könnten gleich Antidepressiva nehmen. Weil das packen wir nicht, Perfektionismus. Das Perfekte ist, das Beste, Erhältliche, was irgendjemand auf der Welt kann, das ist Perfektion. Okay? Das ist, was Mercedes-Benz so als Motto hat, nur das Beste zu verbauen. So. Das ist ihr Anspruch. Aber für uns Menschen, wenn wir Perfektion wollen, bedeutet das, dass wir uns gegenseitig kaputt machen. Weil es gibt vielleicht andere Menschen, die Dinge viel, viel besser können als du. Und dann schauen wir da drauf, hey, Perfektionismus, Gott, wenn du das von mir willst, ich kann gar keinen Kaffee machen. Ich trinke nicht mal Kaffee. Ich trinke nur Chai Latte oder was auch immer. Und wie soll ich jetzt so guten Kaffee machen wie dieses Team? Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, Gott zu ehren. Er schafft einen Ort der Begegnung. Er hat es gemacht. Und David sagt, hey, das ist unser Gott. Das ist nicht irgendwas. Das ist nicht irgendwie einfach nur so ein Zelt, was wir halt haben. Wir sind das Volk Israel, wir haben halt ein Zelt stehen. Sondern das ist der Ort, wo Gott uns begegnet. Das ist der Moment, wo er sich uns nähert. lass uns dafür das Beste rausholen. Boah, ich finde es so stark. Ich glaube, dass Gott tief bewegt war, als er gespürt hat, hier ist jemand, der mein Haus liebt. Und David, er hat darüber geschrieben, ein Tag in deinem Haus ist besser als 1000 Tage woanders. Besser. Weißt du, wenn wir Jesus wirklich lieben, wenn unser Herz wirklich für Gott brennt, dann wirst du automatisch auf den Weg kommen und sagen, hey, eigentlich hat Gott mehr verdient als das. Es gibt im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, da waren kranke Menschen, die alle ein Wunder benötigt hatten. Und Jesus hat sie alle geheilt. Aber von den 10 ist nur einer zurückgekommen und hat sich bei Jesus bedankt. Nur einer. Die anderen sind einfach gegangen, sie haben sich gefreut, dass sie irgendwie gesund wurden. Aber nur einer ist zurückgekommen, hat Jesus Danke gesagt, hey, danke für deine Heilung. Danke, dass du mich gerettet hast, gesund gemacht hast. Und ich glaube, manchmal sind wir Menschen genauso. Wir lieben es, okay Gott, wir nehmen alles, was wir kriegen können, aber wir sind nicht bereit oder wir sind nicht interessiert daran, Gott was zurückzugeben, Gott zu ehren dafür. Und irgendwie lässt Gott das zu. Er kommt damit klar. Weißt du? Es ist nicht der Plan Gottes, dass wir einfach das nehmen. Hey, er ist für uns gestorben und wir nehmen es als billig einfach so an, okay? Aber wie oft passiert das, dass wir genauso uns verhalten? Und wenn du vielleicht warst du so ein Kind bei deinen Eltern, undankbar und hast einfach nie Danke gesagt, dich nie deine Eltern geehrt und was auch immer, ne? So, diese Haltung, ja? Steht mir zu, ich nehme das. Jesus, er ist auf dem Weg zu uns Menschen. Er ist interessiert, Beziehung zu uns zu haben, zu dir. Und er liebt es, dich zu beschenken mit dem Besten. Er liebt es, nach dir zu schauen. Aber er freut sich so viel mehr, wenn wir uns ihm zurückwenden, wenn wir ihn ehren. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Du hast mir so viel gegeben, ich will dir Danke sagen. Ich will mein Bestes dir geben. Das, worüber Gott sich freut. Und ich glaube, das ist ein Teil, warum Gott über David gesagt hat, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist ein Grund. Und das Gute ist, wenn wir uns um das Haus Gottes kümmern, dann kümmert er sich um uns. Er schaut nach dir. Ich habe gerade eben gesagt, Gott kommt damit klar, wenn wir einfach nur nehmen, ja, er kommt damit klar, mit unserer Unperfektheit, mit unserem Fehlverhalten. Aber weißt du, er segnet es, wenn wir uns zuerst für das Reich Gottes einsetzen. Jesus sagt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere, wird euch gegeben werden. Das ist ein, wenn du das machst, dann werde ich nach dir schauen. Wenn du mein Haus baust, werde ich dein Haus bauen. Wow, wisst ihr was? Ich habe Bock, diese Dimension zu erleben. Und das ist was Gott auch David sagt. Weißt du was? David, du willst mir ein Haus bauen? Ernsthaft? Ich habe dich gemacht. Ich habe dich von deinem Hirtenfeld und deinem Gestank habe ich dich zum König gemacht. Du willst mir ein Haus bauen? No, no, no. Ich werde dein Haus bauen. Ich werde dein Haus ewig machen. Dein Nachfolger darf mir ein Haus bauen, ist okay, aber ich werde dein Haus bauen und festigen. Dein Königreich soll ewig Bestand haben. Und weißt du, was Gott damit gemacht hat? Er hat in die Blutslinie David hat er seinen eigenen Sohn eingebaut. Du kannst den Stammbaum lesen und David und die Kinder und Kinder und er gebar und gebar. Und am Ende steht Jesus. Weil ich glaube, Gott hat das Opfer und die Bereitschaft und das Herz von David gesehen und gesagt, weißt du was? Ich werde dein Haus bauen. Ich werde es ewig bestanden und ich baue dich in meine Geschichte ein, weil ich sehe dein Herz. Ich liebe dein Herz. Ich sehe deine Leidenschaft. Und ich zähle nicht dein Geld und deinem, was du tust, sondern ich zähle, was in deinem Herzen passiert. Und weißt du was? Gott ist interessiert an Beziehung zu uns. Und er wünscht sich, dich einzubauen in seine Segenslinie. Er will dich einbauen, so wie er David eingebaut hat. Und dann kam Jesus. Und weißt du was? Wenn du Jesus nachfolgst, wir sind seine Kinder. Er adoptiert uns. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn du möchtest, wenn du bereit bist, dann Gott, ich will dir nachfolgen. Und wenn du auch dieses Herz hast, er baut dich ein. Es geht nicht darum, dich auszubeuten, sondern er will dich aufbauen. Er will dich einbauen in seine Segenslinie. Aber es ist eine Frage deiner Herzenshaltung, die richtige Herzenshaltung. Die Herzenshaltung von David hat das ganze Volk animiert und uns fehlt jetzt die Zeit. Ihr könnt es nachlesen, 1. Chronik 29. Der hat aus seinem eigenen Vermögen hat er 100 Tonnen Gold, 250 Tonnen Silber, damit man die Wände im Tempel auskleiden konnte. Was für eine Verschwendung, könnte man sagen. Aber es war keine Verschwendung, es war ein Lobpreis, es war ein Dank für Gott. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich darf es nicht bauen, aber ich werde, Gott, wenn ich es nicht bauen darf, zumindest werde ich das Baumaterial schon mal bereitlegen. Weißt du, vielleicht kannst du manche Dinge nicht mehr selber machen. Vielleicht ist deine Zeit vorbei zu bauen auf einer Baustelle oder bist du nicht begabt für manche Dinge, die passieren, aber du kannst deinen Teil machen. Vielleicht bist du in einem ganz anderen Teil und ich rede darüber auch über Finanzen. Ja, natürlich, vielleicht gibt Gott dir Finanzen, um andere Menschen freizusetzen, Reich Gottes Kirche zu bauen. Vielleicht gibt Gott dir Gaben, kunstfertig zu schnitzen in einem Bereich in der Church, den keiner sieht oder jemand sieht, an den du gar nicht gedacht hast, aber du trägst dazu bei, du gibst da deine Leidenschaft, dein Bestes rein. Das Opfer, oder nicht das Opfer, die Gabe, die David gegeben hat, das hat das ganze Volk, die Obersten und die Verantwortlichen animiert, noch mehr zu geben. Und die haben noch mehr Tonnen, also Wahnsinn, die haben alles an Edelsteine. Jeder, der einen Edelstein besaß, hat ihn noch mit dazu gegeben. An alles, was kostbar war. Und tatsächlich zu dieser Zeit, der Tempel, als er dann gebaut war, war ein Prunkstück fürs ganze Volk, ein Aushängeschild. Und am Ende war es eine Demonstration, ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Und es heißt dann, als alles aufgebaut war, ging Salomo, der Sohn Davids, ging dorthin an diesen Ort mit Gold, überzogene Wände und alles wunderbar, alles schön gemacht. Ein Opfer des Volkes Gottes für ihren Gott. Ein Zeichen ihrer ich gebe mein Bestes. Ihrer Exzellenz, das, was sie konnten, haben sie gegeben. Und dann kommt was Krasses. Das ist der letzte Punkt. Salomo betet und als er zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn füllte das ganze Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer vom Himmel herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit ihrem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Weißt du, Gott, er belohnt das Opfer, was wir bringen. Er belohnt es. Er segnet es. Und natürlich war das auch für die Leute, wahrscheinlich war es ein Opfer. Aber hier steht nirgends, dass sie was geopfert haben, sondern da heißt es, sie haben es gerne gegeben für das Haus Gottes. Sie haben ihr Bestes gegeben, was sie konnten, was ihnen möglich war. Und dieses Opfer hat Gott angenommen. Und dann kommt er mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Feuer und füllt diesen ganzen Raum. Und kein Mensch konnte diesen Raum betreten. Die Priester waren draußen, ich weiß gar nicht, war Salomo drin oder draußen? Wahrscheinlich war er drin. Und es war so massiv, die Herrlichkeit Gottes hat alles ausgefüllt. Und alle Menschen drumherum haben ihn angebetet. Warum? Sie haben erkannt, das ist Gott. Hier ist Gott am Wirken. Das ist unser Herr. Weißt du, ein Leben voller Hingabe, ein Leben, wo Menschen sich für Gott opfern, wird Gott ernst nehmen. Er belohnt es, er sieht es, er kommt mit seiner Kraft da drauf. Und so ein Moment, so ein Leben ist ein Leben, was andere Menschen in die Anbetung führt, was andere Menschen zeigt, hier ist Gott am Wirken. Dieser Mensch, diese Handlung, diese Tat ist gefüllt mit Gottes Kraft. Und ich habe, wisst ihr, ich liebe es, Kirchen schwarz zu streichen. Ich habe jede Wand hier mitgestrichen, mit vielen anderen, die das gemacht haben. Ich liebe es, dass wir unser Bestes geben, dass wir versuchen, mit allen Mitteln das Beste rauszuholen. Ich liebe es, die Festhalle. Ich sehe schon, die, wisst ihr was, die Festhalle, die riecht, wenn man reinkommt, ein bisschen nach Bier und ein bisschen nach Pipi. Entschuldigung. Aber ich freue mich schon, ich sehe schon vor Augen, wie wir da reinkommen, wie wir sie sauber machen werden, wie frischer Duft da durchgeht und wie wir es füllen mit uns, mit Menschen, die Jesus lieb haben, wie wir unser Bestes geben und wie es ein Ort der Herrlichkeit Gottes wird. Und wenn alles zubereitet ist und wir unser Bestes gegeben haben, dann ist es nicht gut genug, sondern es ist erst dann perfekt, wenn Gott kommt mit seiner Kraft, mit seinem Geist, wenn er das ausfüllt. Ich habe keinen Bock auf eine leere schwarze Kirche mit LED-Leinwand und allem, sondern ich freue mich darauf, wenn Gott unser Opfer sieht und unser Leben füllt mit seinem Geist und sein Feuer fällt. Seid ihr bei mir? Weißt du, ich glaube, dass wir als Kirche eine Berufung haben, so eine Kirche zu sein, dass Gott unser Opfer sieht. Und oft schauen wir auf große Kirchen und wir denken, ja, das sind exzellente Menschen. Aber wisst ihr, Gott baut nicht seine Kirche auf die Leistung von einzelnen Menschen, sondern er baut auf die Opfer von vielen. Auf die Opfer von vielen. Und wisst ihr, nicht alles ist immer unser Gabenbereich und unser Ding. Wisst ihr, viele Menschen hier, sie opfern sich. Sie machen das einfach aus Notwendigkeit, weil es gemacht werden muss. Keiner hat sie dafür bezahlt. Das ist nicht ihre Gaben, sondern das ist Opfer. Oder sie opfern sich, weil sie sagen, hey, komm, lass uns doch noch mehr rausholen. Und ich liebe euch alle, die ihr so ein Herz habt. Ich liebe euch dafür. Es ist das Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Gott segne das. Ein großes Beispiel, sie mag es nicht, dass ich sage, aber ich sage es trotzdem, ist für mich da Sarah, die wirklich uns vorangeht als Church. Schrott, das war nicht geplant. Aber das bewegt mich einfach, weil sie im Herzen hat sie diese Leidenschaft. Und ich glaube, sie ist uns da eine Mutter, die uns vorangeht und das einfach vorlebt. Auf viele Momente ihr Bestes gibt. Und vielleicht denkst du manchmal, hey, muss das sein? Vielleicht denkst du, warum? Aber vielleicht ist es Zeit, ihr Herz zu entdecken und zu sagen, hey, ich will mich anstecken lassen. Wenn sie ihr Bestes gibt, werde ich auch mein Bestes geben. Ich weiß noch an den Tag, wo sie angefangen hat, hier vorne zu hüpfen auf der Bühne. Und ich habe gedacht, hey, wie verrückt. Und ich hatte keinen Bock drauf. Aber ich habe mir dann gesagt, hey, wenn das gut ist und wenn sie das macht, werde ich es auch machen. Und von dem Tag an, immer wenn sie gehüpft ist, bin ich auch gehüpft, weil ich gesagt habe, hey, wenn das unsere Church, unsere Lobpreisatmosphäre prägt und wenn ich hier was dazu beitragen kann und wenn sie sich nicht zu schade ist, sich zum Affen zu machen und Gott zu ehren mit ihrem Körper, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Herz, will ich es auch tun. Und Gott hat es gesegnet. Heute sind wir eine Kirche, die hüpft und tanzt und hat eine Freiheit einfach, dass wir Gott anbeten. Aber es hat angefangen mit einem Opfer von einer Person, die gesagt hat, hey, ich bin bereit, was vorzuleben, wo alle mich komisch angucken. Gott baut seine Kirche auf die Opfer von vielen. Und er hat Bock, dich einzubauen in seine Segenslinie. Und er hat dich genial geschaffen. Er hat was in dein Herz hineingegeben. Und lasst uns aufhören, von Opfer zu reden, sondern lasst uns anfangen zu sagen, hey, es kann nicht sein, dass es so und so ist. Es ist Schluss damit, dass Gott in einer alten Hütte wohnt. Es ist vorbei, dass ein Zelt genug ist. Es ist vorbei, dass die alten Möglichkeiten ausreichen. Sondern wir wollen doch gucken, was wir an das Beste, was wir geben können. Lass uns ausprobieren, wie das aussieht. Vielleicht bis heute hast du das gehasst, diesen Anspruch, immer alles richtig zu machen, immer das Beste zu geben. Aber ich möchte dich einladen, komm runter von deiner Position. Gib dein Bestes. Fang an. Entdecke Gott, begegne ihm. Komm an diesen Ort der Begegnung Gottes. Und ich glaube, als Kirche, ist es gut, wenn wir unser Opfer geben und Gott kommt mit seinem Geist. Weil andere Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, werden aber sehen, aber Gott ist da. Und sie fallen auf die Knie und fangen an, ihr Leben zu verändern. Warum? Weil Menschen sich geopfert haben, eingebracht haben und gesagt haben, Gott, wir wollen dir ein würdiges Zuhause schaffen mit unserem Leben. Und das ist die Kirche zuerst, aber die Kirche besteht aus unserem Leben. Und das ist unser ganzes Leben, was wir da hineinbringen. Und es wird Menschen verändern.